Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
BayPod, der Podcast rund um Bayer 04.
Ja, und damit herzlich willkommen zur Folge 43 des BayPods und zwar einer ganz, ganz besonderen, nämlich der Meisterfolge. Wir sind deutscher Meister. Mit wir meine ich natürlich den Bayer, alle Fans, alles, was irgendwie dazugehört, aber jetzt in dieser Folge ganz besonders Lara, die wieder am Start ist und mich. Hallo Lara erstmal.
Hallo, na, wie geht's?
Gut, würde ich mal behaupten. Also es ist echt, ich glaube, ich habe es noch nicht so ganz begriffen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich sage das jetzt hier gerne mehrfach, dass wir Meister sind, um es auch mir einfach selber nochmal klar zu machen. So ganz begriffen, weiß ich nicht, hat man es, glaube ich, einfach noch nicht. Aber ich schwebe auf Wolke 7 durch die Welt, muss ich sagen.
Na du, dem stimme ich zu. Ich sehe die ganzen Bilder und die Bilder vom Platzsturm und von der Mannschaft, die mit dieser Meisterschale feiert. Und dann ist das, also dieser Pappmeisterschale, die da am Ende irgendwo her hatten. Und dann ist das halt einfach so ein kleiner Realisationsmoment, den ich dann habe. Und wenn ich dann eine Stunde lang nichts gesehen habe, dann sehe ich die Bilder danach wieder und denke mir so, ach krass, wir sind ja deutscher Meister, das ist ja verrückt. So als wäre ich Sonntag nicht da gewesen und hätte das noch nicht mitbekommen.
Also am Sonntag, das ist ja auch alles total wie im Rausch so an einem vorbeigeflogen. Irgendwann hieß es nur, oh, wir haben 9:30. Und dann habe ich mal so kurz, wie lange das Spiel denn schon vorbei ist, und es kam einem halt nicht ansatzweise so vor, als wären jetzt irgendwie schon über 2 Stunden seitdem vergangen, sondern so gefühlt so 20 Minuten oder so. Das es war sehr wild und wir haben jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt gar nicht so richtigen Plan, wie dieser Podcast jetzt ablaufen soll, und haben uns eben nur einmal so kurz überlegt, dass wir so eine Chronologie der Gefühle der letzten Wochen und natürlich insbesondere von Sonntag machen wollen und jetzt nicht irgendwelche besonderen News, auch wenn eine News tatsächlich in der ganzen emotionalen Packung ganz, ganz wichtig mit drin ist, sondern irgendwie hier so ein bisschen das betreute Fühlen auch für euch, die den Podcast dann hören, machen. Das Ganze alles sehr, sehr spontan entstanden, aber so soll es ja auch sein, dann sind nämlich die Erinnerungen noch mehr als frisch, auch wenn ich glaube, so wirklich verblassen kann das, was man am Wochenende erlebt hat, eigentlich nicht, oder?
Nee, auf gar keinen Fall. Also auch diese ganzen Emotionen, das war so echt und so pur. Also, weißt du, ich finde, man ist ja immer sehr, versucht es zumindest so sehr kontrolliert, und im Stadion lässt man das ja nochmal so ein bisschen mehr fallen. Aber das, was da am Sonntag passiert ist, also das kann man eigentlich nicht in Worte fassen. So, also habe ich auch ganz oft jetzt gelesen, auch von Leuten, die keine Leverkusener sind, diese Emotionen, die man da den Menschen angesehen hat, dass das so gut tut, auch dem Fußball gut tut, nachdem man jetzt so 11 Jahre feiererprobte Münchner da hatte, weil das bei uns einfach nochmal so besonders war. Also für jeden war es besonders.
Ja, es war, also keine Ahnung, ich stolper schon über meine eigene Stimme erstmal, aber es war ja halt schon von Anfang an unfassbar krass. Also als man war das am Tag vorher, als dieses Bild kam, war das schon Freitag, ich weiß es gar nicht mehr, aber als dieses erste Bild kam, dass die Straßenschilder in der Bismarckstraße überklebt wurden, das war schon einfach, also das fand ich einfach so geil, und ich find's auch einfach geil, dass wirklich ja jedes einzelne Straßenschild überklebt war, und ich glaube, ich habe mit mindestens 3 davon auch irgendwelche Selfies vor und nach dem Betreten und Verlassen des Stadions gemacht. Einfach mega, mega geil. Und was man dann gemerkt hat, als man in Leverkusen war, was für irgendwie so eine elektrische Spannung in der Luft lag, einfach, die man allen Menschen angemerkt hat, als da, man kommt da an und man sieht diese Absperrgitter von dieser einen Bahn, wo der Bus durchfährt und denkt sich, weiß ich nicht, ist das jetzt hier das Finale der Tour de France oder irgendwie sowas. Es war wirklich, also schon so dieses ganze Drumherum war einfach, also krass. Ich glaube, das wird man in Leverkusen nicht nur ein zweites Mal erleben, was da an diesem Tag los war.
Nee, ich kriege auch direkt wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das hat ja schon davor angefangen, ne? Es wurden ja alle aufgerufen zu schmücken. Ne, hier bei mir hängen auch noch die Trikots alle im Fenster und die bleiben da jetzt auch eine Weile noch hängen. Und ich bin wirklich immer durch die Straßen gefahren und also wenn ich in Leverkusen unterwegs war und habe wirklich Ausschau gehalten und jedes Mal, wenn ich da irgendwas gesehen habe, was am Fenster hängt, ich habe mich wirklich gefreut. Und einige meiner Nachbarn, also die haben hier was aufgefahren. Das ist, da hängt gefühlt eine halbe Bayer-Fanshop hängt da auf den Balkonen und in den Fenstern und vor der Tür. Und die haben dann noch Luftballons gekauft und ich weiß nicht was. Und dann war ich am Freitag, war ich für die Finally Red-Trikots von der NK, habe ich gedacht, ja, 16 Uhr, fährst du mal locker hin. Hab gedacht, ich spring da kurz hin und hol mich kurz das Trikot und fahr dann zurück. Ich stand über eine Stunde für dieses Trikot da an. Die ganze Bismarckstraße war voll. Als ich da in diese Siedlung, die da ja am Eck quasi beginnt, die ja auch zur Stelze führt, da kam keiner rein, weil da zu viele Menschen waren. Und ich habe dann unter der Stelze parken müssen und bin dann erstmal wieder zum Eck gesteppt, nur um dann wirklich eine Stunde anzustehen. Und das sind halt so diese Kleinigkeiten, ne, die dann so angefangen haben, wo du gemerkt hast, boah, hier passiert am Wochenende was Großes.
Das ist wirklich, wirklich krass. Also ich war krank am Freitag. Aber habe auch von welchen gehört, die zum Eck sind. Ich habe aber auch gehört, dass irgendwie so anderthalb Stunden später die Schlange komplett weg war und man ganz easy als Erster dran kam. Das heißt, die Panik, sich da in die Schlange zu stellen, die hat man sich, wenn man jetzt nicht unbedingt irgendwie eine von den riesengroßen Größen haben wollte, hat man die sich wohl, wie ich gehört habe, umsonst gemacht. Bei mir muss man sagen, es war wirklich krass. Also ich war die komplette Woche richtig, richtig krank und mir ist wirklich der Arsch auf Grundeis gegangen, weil es bis Donnerstag wirklich so war, dass ich auch, also da hätte ich nicht mich ins Stadion bogen können oder so. Aber zum Glück nach dem Sieg von Bayern gegen West Ham ging es für mich bergauf und ich wäre meines Lebens, glaube ich, nicht mehr froh geworden, wenn ich das da am Sonntag verpasst hätte.
Ja.
Ja, es war wirklich schon im Vorfeld absolut wild und es gipfelte natürlich dann in diesem Busempfang.
Ja.
Also, was da los war und wenn man auch im Nachhinein nochmal diese Drohnenbilder gesehen hat, da soll nochmal jemand sagen, Leverkusen hat keine Fans. Also, das waren ja mindestens doppelt so viele, wie ins Stadion passen, rundum in Leverkusen unterwegs, oder? Also, gefühlt. Es waren aber mindestens 10.000 müssen ja noch vorm Stadion gewesen sein. Das muss ja wirklich absolut absurd gewesen sein. Und es gibt wirklich auch Menschen, die sind ja dann einfach nur dahin gefahren, um beim Busempfang dabei zu sein für diese 2 Minuten. Und die Straße war ja brechend voll schon 45 Minuten, bevor der Bus überhaupt kam.
Ja, das hat sich ja am Eck alles angesammelt ab 11 Uhr morgens. Was auch krank ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel um 17.30 Uhr begonnen hat. Ich muss fairerweise sagen, ich war zu dem Zeitpunkt schon im Stadion, weil ich auch einfach, also kurz ein bisschen durchschnaufen musste, weil wir wirklich von 13 Uhr oder so standen wir am Eck, haben damit Party gemacht und haben uns dann irgendwann versucht, einen Weg durch die Menge zu bahnen, weil das so krass voll war. Da waren ja auch ganz viele Leute quasi gegenüber und Lev-Szene und ich weiß nicht wo, also überall um die Bayer-Arena herum gab es ja so Public Viewings quasi, wo ja nochmal eine ganze Menge Menschen waren. Ich meine, fairerweise, wenn du die Leute fragst, die diese Leverkusen hat keine Fans-Aussagen treffen, dann sind das eher alles Erfolgsfans. Das heißt, man muss da gar nicht die Diskussion anfangen, aber also das habe ich so noch nicht erlebt. Und Rom letztes Jahr fand ich schon krass, ne? Aber die mussten ja dieses Jahr wirklich da so diese Gitter hinstellen, als wären wir hier bei irgendeinem Konzert und keine Ahnung, die Queen wird hier gerade durchgefahren. aber dabei war es halt, ne, die haben dann im Stadion auch die Bilder gezeigt.
Xabi Alonso, der King ja, ist durchgefahren.
King Xabi. Ja, wirklich.
Genau, der wurde durchgefahren. Ja,
ja, ich meine,
also das war wirklich, wirklich krass.
Ja. Ne, und das ist ja auch, also die wollen dem ja auch Ehrenbürgerschaft der Stadt Leverkusen geben und keine Ahnung was alles. Also hier die prüfen ja gerade wirklich, ob die eine Straße in der Nähe von der Bayer Arena in Xabi Alonso Straße oder einen Platz oder einen Park oder so umbenennen können. Und sowohl halt Xabi Alonso als auch Fernando Caro, Simon Rolfes.
Und Wenning.
Ich glaube, Wenning, genau. Ja, die sollen ja alle Ehrenbürger der Stadt Leverkusen werden und so. Also hier steppt der Bär. Ja,
also es ist wirklich krass, vielleicht zum Busempfang. Sei noch kurz gesagt, wir waren vorher nicht am Eck, sondern in diesem Bucks Biergarten. Und da war es, also ich bin nicht ganz so früh da gewesen, weil ich wirklich morgens nochmal geguckt habe, ein bisschen Tee zu trinken, weil mir bewusst war, dass das körperlich doch alles sehr, sehr anstrengend wird. Aber da standen sie auch schon Schlange, bis der aufgemacht hat. Und irgendwie 10 Minuten später war es halt schon brechend voll. Und die waren irgendwann kurz davor, glaube ich, das ganze Ding dicht zu machen. Und man stand ewig an, um überhaupt an Bier zu kommen. Es war wirklich absurd. Und wir haben uns dann auch gedacht, okay, wir wollen den Busempfang natürlich irgendwie mitnehmen, aber wir wollen auch nicht, wollen dann auch ins Stadion rein und haben dann da erst hinter der Autobahn standen wir, um dann hinten über den E-Block ins Stadion reinzugehen. Und da ist der Bus, fährt ja dann immer, wenn der, zumindest wenn der Empfang ist, fährt dann da ja durch den Parkplatz von Lindner Hotel durch. Es war wirklich, es war einfach nur absurd, wie viele Menschen da standen und was da einfach für Massen unterwegs waren. Es war einfach nur geil und man kam halt dann ins Stadion. Das Stadion war eigentlich auch schon voll. Also du kamst halt rein und es war jetzt nicht so wie sonst eine Stunde vor Spielbeginn, sondern es war halt einfach mega, mega voll und es war im Stehblock, glaube ich, auch so voll wie noch nie. Also man fühlte sich echt irgendwie wie in so einer U-Bahn nach, weiß ich nicht, nach irgendwie, sagen wir mal, wie in dieser U-Bahn, wenn man in Dortmund spielt, diese eine U-Bahn, die in einer Stunde an den Westfalenhallen kommt, so fühlte man sich. Das war einfach brechend voll. Aber es war auch einfach geil. Es lag einfach irgendwie, es lag sowas in der Luft. Man kann das gar nicht so richtig beschreiben, aber man hat irgendwie so diese Spannung, die konnte man einfach greifen in der Luft. Das klingt immer so blöd, das wird so häufig gesagt, aber es ist einfach
voll.
So.
Ja, aber das ist ja auch das Ding, ne? Also ich habe vorhin auch die neue Folge Kreuzfeuer gehört und da wurde gesagt, dass es ja nicht so ist wie, keine Ahnung, bei anderen Vereinen, die jetzt auf einen Titel gewartet haben seit einer Generation oder seit zwei Generationen, sondern hier wartet ja zumindest auf diese deutsche Meisterschaft, da wartet ja jeder drauf. Wir hatten das noch nicht. Und du hast auch einfach gemerkt, das ist heute möglich. Also ich war schon angespannt vor dem Spiel, aber irgendwie, also ich muss mich halt immer dran erinnern, das ist nicht der Bayer wie letztes Jahr oder wie davor das Jahr oder so, der dann auch so wichtige Spiele auch gegen vielleicht schwächere Gegner, ne, Stichwort auch Pokal, der die dann gerne mal so verschenkt, sondern das ist ein anderer Bayer dieses Jahr und die werden das nicht verschenken, so, aber trotzdem war ich nervös und das war, glaube ich, einfach so ein Gefühl, was so viele hatten und es war gleichzeitig so emotional die ganze Zeit, also ich bin morgens von meinem Freund hier zu mir gefahren. Ich wohne quasi relativ in der Nähe des Stadions, deswegen habe ich hier geparkt, meine Schwester abgeholt und wir sind zusammen zum Stadion gegangen. Und ich bin über die Bismarckstraße gefahren mit dem Auto um 11 Uhr morgens oder so. Und ich hatte wirklich Gänsehaut und habe wirklich auch mit den Tränen gekämpft, weil das da schon so krass war, weil das Eck voll war. Da waren ganz viele Leute schon unterwegs, obwohl das Spiel erst 6 Stunden später angepfiffen wurde. Das war so krass.
Ja, es ist wirklich, es war einfach, es war so eine pure Vorfreude da, weil ja, es war jedem schon bewusst, dass es jetzt heute gelingen wird. Und selbst wenn es, allen war ja klar, selbst wenn es nicht heute gelingt, irgendwie gefühlt seit Union in Berlin hat man halt gemerkt, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo wirklich allen klar war, wir werden es. Also klar, es muss immer noch gespielt werden, das hat ja die Mannschaft auch immer gesagt, und das stimmt natürlich, das kann, glaube ich, jeder von uns nachvollziehen, aber selbst nach dem Ding gegen Hoffenheim und der anschließenden Niederlage der Bayern, so, man hatte immer noch so das Gefühl, es kann schon auch noch schief gehen, es sind noch 2 Siege und irgendwie, man hat halt schon viel, viel, viel zu viel erlebt, aber irgendwie auch, dass dann am Vortag Bayern und Stuttgart gewonnen haben und das halt jetzt wirklich, dass die Chance war, das zu Hause zu machen von dem, so bei allem Respekt vor Bremen und die waren ja dann auch noch personell total geschwächt. Wenn man dann gesehen hat, welche Gegner danach kommen, war das halt das Ding, das zu Hause zu ziehen und irgendwie es war halt einfach schon im Vorfeld totaler Wahnsinn. Für mich war das wirklich so, ich war Dienstag, Mittwoch, Donnerstag wirklich mit richtig Fieber fertig. Ich lag nur auf der Couch rum ab Freitag ging es so wieder bergauf und ab dem Moment, wo es mir besser ging, ich konnte auch nachts nicht mehr vernünftig schlafen. Ne? Also ich war aufgeregt bis zum geht nicht mehr. Es war wirklich wie Weihnachten als Sechsjähriger hoch drei. Also das
voll.
Es war wirklich absolut, absolut absurd. Ja, und dann ging es rein. Aber bevor wir jetzt vom Spiel vielleicht selber reden, wollen wir ja, um zumindest unseren Pseudoplan, den wir uns eben entworfen haben, nachzugehen, mal so die Gefühle vielleicht etwas früher starten lassen. Und ein Aspekt, der sozusagen jetzt die letzten Wochen, ein Tag, der die letzten Wochen, glaube ich, irgendwie die Feiertage eingeläutet hat, war, glaube ich, der Karfreitag, als Xabi Alonso auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel gesagt hat, dass er auch nächstes Jahr noch Bayer-Trainer sein wird und damit das Orakel Lara, also neben dem Orakel Kevin, der natürlich über allem steht, dem ich das auch schon geschrieben habe, dass es ja einfach absoluter Wahnsinn ist, was der angekündigt hat vor der Saison und in der Winterpause. Hast du ja immer gesagt oder hast in der vorletzten Folge, glaube ich, gesagt, dass Xabi Alonso noch bleiben wird und die Gründe dafür benannt. Und als er das auf der Pressekonferenz gesagt hat, ich glaube, da ist die Liebe, die sowieso schon riesengroß war von allen Bayer-Fans zu Xabi Alonso, die hat sich da nochmal potenziert.
Ne, voll. Also, ich meine, erstmal war das natürlich eine Nachricht, die auch meiner Meinung nach zum genau richtigen Zeitpunkt kam. Also das Timing, wie er das was er sich ausgesucht hat für diese Nachricht, weil auch wenn er gesagt hat, ja, Länderspielpause, da habe ich nochmal mehr drüber nachgedacht.
Ja, nie im Leben.
Also der wird da nicht das erste Mal sich aktiv damit beschäftigt haben. Der wird da schon sich wahrscheinlich ein paar mehr Gedanken zugemacht hat. Vielleicht hat das finalisiert über die Länderspielpause, wenn er mal zwei freie Tage hatte oder so, aber das ist ja nicht eine Idee, die er seit gestern hatte, ne? Und dass er sich dann diesen Moment aussucht, wo er wusste, ne, letzte Länderspielpause ist vorbei, jetzt geht es quasi so in die heiße Phase der Saison, jetzt geht es um alles, da hatten wir auch noch ein bisschen weniger Vorsprung, weil die Bayern ja im Endeffekt zweimal hintereinander, also da, wo wir gegen Hoffenheim gespielt haben, verloren haben und danach die Woche, wo der Abstand zwar auch schon da war, aber halt noch nicht so groß, wie er jetzt zu dem Zeitpunkt ist. Deswegen war das für mich vom Timing auch absolut genial. Und ne, die Freude, was das auch für die Menschen hier bedeutet hat, die diesen Verein lieben, hast du spätestens am nächsten Tag beim Hoffenheim-Spiel gesehen, wie der Mann da empfangen wurde.
Geil.
Und auch wie er sich gefreut hat.
Als er
voll,
zum
oder?
Interview,
und auch wie er sich
als er
gefreut
zum
hat.
Bei Sky ging,
genau.
Das war so geil. Das war wirklich.
Ja.
Und alle wirklich. Das ist ja, das Krasse ist ja beim Bayer ist so, wenn man so zurückdenkt, wirklich an diese Spiele, du spielst Europa League gegen Aris Saloniki oder hast du nicht gesehen? Die Stimmung kommt ja meistens so aus dieser Ecke Nordkurve, ne? Und die richtig geilen Spiele sind ja dann wirklich, wenn du das Ganze rund mitnimmst. Und als Xabi Alonso aus dem Kabinengang kam und wirklich so das ganze Stadion steht auf und jubelt ihm einfach zu, oh, das war schon auch richtig groß.
Voll. Und hast du das Video gesehen? Die Nordkurve hatte ja so ein Plakat, danke Xabi. Und unsere Pressesprecherin hat ihm das ja gezeigt. Und wie er sich gefreut hat, das war. Also das hat wirklich mein Herz berührt so. Und also das ist halt, jeder weiß, glaube ich, was wir an Xabi Alonso haben und was dieser Mann jetzt auch geschafft hat. Also ich weiß nicht, was der denen immer erzählt, was der da macht, aber er hat es ja wirklich geschafft, jeden einzelnen Spieler besser zu machen.
Und jeden einzelnen Spieler mitzunehmen. Also gut, wir klammern jetzt irgendwie vielleicht mal Ayman Awir und Fosu Mensah aus, wobei auch die ja sogar schon Einsatzminuten haben. Also jeder hat irgendwie mitgenommen und fast der komplette Kader ist wichtig. Das ist ja auch noch richtig krass.
Ja, und auch, dass du dann also wenn ich jetzt wieder vorgreife auf Sonntag, in so einem Spiel die in Anführungszeichen Eier hast, einen Xhaka und einen Wirtz und einen Grimaldo erstmal auf der Bank zu lassen. So,
und Frimpong.
Und Frimpong, weil du aber einfach diesen anderen Spielern so sehr vertraust. Und ich weiß nicht, welcher von den 5 Millionen Experten das gesagt hat, vielleicht war es auch sogar Kalli oder so. Einfach dieses, wenn du den Spielern das Vertrauen schenkst, dann zahlen sie es dir ja zurück. Und das merkst du einfach, dass er halt einem Teller eine Chance gibt. Und der zahlt es einfach 100%ig zurück. Den kannst du auch für einen Frimpong starten lassen, ohne dass ich da Bauchschmerzen habe. So.
Absolut. Übrigens gerade 19 Minuten 4 bei der Aufnahme, möchte ich einfach nur mal so random erwähnen. Also Hoffenheim-Spiel, das war schon vor dem Spiel richtig krass und dann kommt ja noch dieses Hoffenheim-Spiel obendrauf, ne? Also wirklich, wo so dieser ganze Wahnsinn der Saison eigentlich auch nochmal auf die Spitze getrieben wurde. Also klar, gegen Karabakh hatten wir das auch schon, aber alles Ding in Leverkusen einfach die Bundesliga ist. Weil dieser Sehnsucht nach der Meisterschale, das ist ja das, was irgendwie so die ganze Saison getragen hat, ab dem Moment, wo man irgendwie wirklich, also eigentlich ab dem Moment im Hinspiel gegen die Bayern, wo wir echt das erste Mal in München wirklich komplett auf Augenhöhe agiert haben. Und dann drehst du dieses Ding da in den letzten 5 Minuten gegen Hoffenheim und es ist schon wieder fucking Patrick Schick. Also was ist eigentlich mit diesem Mann los? Was ist der für eine Legende bei Leverkusen? Es ist einfach absoluter Wahnsinn gewesen. Und das, ich habe schon im Stadion gesagt, so, und das ist jetzt genau dieser Moment, diese 5 Minuten, das ist die Zeit, Bayern kommt gerade in der Arena an. Und dann kommst du nach diesem Spiel nach Hause, du bist wirklich noch viel länger im Stadion gewesen, kommst nach Hause, machst sie essen oder sonst irgendjet, und aber klar, so im Hintergrund läuft schon Bayern gegen Dortmund oder du hast es irgendwie, guckst immer mal wieder in den Ticker rein. Ich glaube, am Anfang habe ich noch gar nicht reingeguckt, sondern habe irgendwie in der Sportschau, glaube ich, noch Zusammenfassung oder sowas geguckt von dem Spiel. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall habe ich immer mal so reingeguckt. Mhm. Dann gewinnt wirklich am Ende Dortmund in München das erste Mal seit 30 Jahren und das war schon, also da war schon, oh Gott, so, dann hast du angefangen zu rechnen, wann kann es denn soweit sein?
Voll. Also auch, wenn du mir am Anfang der Saison gesagt hättest, dass es in dem Stadion, dass da Menschen stehen, die weinen, weil wir gegen Hoffenheim gewonnen haben, hätte ich auch gesagt, ja? Okay, schön. Und auch hier, du hast ja gerade gesagt, das Stadion, die geilen Spiele sind das, wo das ganze Stadion mitgeht, wo das Klatschen wirklich hallt, quasi so. Das ist, also wenn es so laut ist alles. Und bei diesem Spiel sind die Leute, und das habe ich, weiß ich gar nicht, ob ich das aktiv schon mal so krass erlebt habe wie bei diesem Spiel, bei einem 0-2 Rückstand haben die sich hingestellt und geklatscht bis hinten.
Aber 0-1 waren wir nur zu hinten.
Nee, die haben doch das 0-2 nach der roten Karte, oder verwechsel ich das gerade?
Nee, das war Karabakh.
Ach, das war Karabakh. Gut, nach dem 0-1. Entschuldigung. Mein Kopf funktioniert seit Sonntag nicht mehr so richtig, aber auf jeden Fall haben die sich dann da hingestellt, trotz diesem, dass wir zurücklagen. Und wir lagen ja sehr lange zurück. Ich meine, das erste Tor fiel erst 87. Kann das sein? Ja,
86., 87. oder so, das Ding von Anfang.
Ja, sehr, sehr spät. Sehr, 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 sehr spät so. Und dass da das ganze Stadion mitgemacht hat, das hättest du halt auch nicht immer gehabt, was sehr schade ist. Aber diese Saison ist es halt einfach was anderes, ne? Und dann hämmert da Patrick Schick das in der 30. plus ich weiß nicht was Minute wieder rein. Und es ist schon wieder so. Und ne, ich sag's nochmal, es ist auch hier kein Dusel gewesen, weil Hoffenheim einfach stehen K.O. war, aber es war einfach nur geil. Also es war einfach nur gut. Und wenn du dann nach dem Bayern-Spiel einen Thomas Tuchel hörst, der sagt, das hat die aus dem Konzept gebracht, dass Leverkusen schon wieder das Spiel gedreht hat. Da denke ich mir so, mhm.
Aber ganz ehrlich,
jetzt haben wir eine Chance.
Das kann man aber durchaus, ja gut, eine Chance, das zeitnah irgendwie klar zu machen. Die,
ja, ja.
Aber das kann man schon auch nachvollziehen. Ne? Also wenn du da Bayern München bist und denkst so, du kommst an und die ganze Zeit Leverkusen liegt 1-0 hinten, es geht auf die letzten Minuten zu, wir können auf 7 reduzieren gleich. Und plötzlich denkst du, scheiße, wir könnten auf 13 zurückfallen. Das macht halt schon, also es macht was im Kopf. Und das sind auch alles nur Menschen. Mhm. Bei uns glaube ich im Moment manchmal nicht mehr, dass das alles Menschen sind, weil mit der Nervosität, mit der ich am Samstag ins Stadion gegangen bin, da hat die Mannschaft definitiv nicht gespielt. Wenn man es ein bisschen angemerkt hat, dass schon in der ersten Halbzeit bei den einen oder anderen der Gedanke mit im Kopf war. Aber gut, wir wollen ja jetzt erstmal nochmal weiter steppen von Kar-Samstag. Eine Woche später Union auswärts mit auch wieder parallel Bayern, das war ja eigentlich das viel krassere. Also das Union-Spiel war jetzt nicht das allerbeste von Bayern, muss man sagen. Erste Halbzeit fand ich war stark. Viele, viele Chancen rausgespielt, aber irgendwie auch vielen liegen gelassen. Bin mal gespannt, ob Borja Iglesias bis zum Saisonende doch noch ein Tor schießt, weil da auch schon wieder eine riesen Chance war. Wilde Aktion, warum auch immer Trimmel da nicht vom Platz geflogen ist. Ich meine, der DFB hat das ja auch im Nachhinein klargestellt, dass es offensichtlich eine Fehlentscheidung war. Was ich...
Ist es. Ich sag dir, wie es ist. Die rote Karte von Gosens hat den Schiedsrichter da beeinflusst. Also, wenn Gosens da nicht 2 Minuten vorher mit Rot vom Platz geflogen wäre, hätte es die gegeben. Da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich glaube, also das, auch der Schiedsrichter ist ja nur ein Mensch. Wir standen ja sogar nebeneinander, wir haben ja das Spiel sogar zusammen geguckt und wir haben uns das in der Halbzeit ja alle noch in unserem kleinen Kreis, mit dem wir da standen, angeguckt. Und wir waren uns da ja alle schon einig. So. Und ich glaube, der Schiedsrichter wusste das im Endeffekt auch. Ich glaube, der wollte einfach diesen Todesstoß, in Anführungszeichen Todesstoß, vermeiden.
Oder die sind, also ich frage mich auch, also als man die Bilder dann gesehen hat, dieser Check hat ja gefühlt 4 Minuten gedauert. Aber als man die Bilder gesehen hat, denkt man sich, okay, da muss eigentlich nicht mal nochmal irgendwer drauf gucken. Das ist ja eindeutig, dass das eine Armbewegung zum Ball hin ist. Also der fährt den ja wirklich so reflexartig rein. Unfassbar auch, also das ist wirklich auch peinlich fürs DFB-Schiedsrichterwesen. Da braucht man nichts zu sagen, wenn das, wenn mit dem Videobeweis so eine Entscheidung nachher erstens so lange dauert und zweitens dann auch nicht vollends richtig ist. Ansonsten war die Entscheidung mit Elfmeter natürlich richtig, war Adli im Abseits, war Florian Würz. Knaller Typ, haut da den Elfer rein. Der hat da wirklich die Cojones, um das dann in solchen Situationen zu machen. War ein ganz, ganz wichtiges Tor. Richtig krass wurde es ja dann aber nach der Pause, ne? Weil wir gehen in die Pause mit einer späten Führung, die wichtig war, weil Bayern 2-0 in Heidenheim führte. Und dann fängt das Spiel wieder an und plötzlich aus dem Nichts sagt irgendjemand, Heidenheim hat ausgeglichen. Und du glaubst erstmal überhaupt nicht, dass Heidenheim ausgeglichen hat, weil die lagen ja 2-0.
Ja.
Und gut, der Bayer war in der zweiten Halbzeit, fand ich nicht mehr ganz so dominant, was die Chancen angeht. Am Ende wurden ein paar liegen gelassen. Aber als dann irgendwie so 12 Minuten vor Ende der regulären Spielzeit es hieß, Heidenheim führt, ja, da, also ab da ging's ab.
Das war krass. Ja, das war auch wie so ein Lauffeuer, was sich so das ging wie so ein Flüstern durch den gesamten Block und alle haben es mitbekommen. Und alle waren so, oh mein Gott, was? Weil jeder wusste ja, dass wenn das jetzt so bleibt, unser Spiel und das Spiel der Bayern, dass es quasi eine Woche später so sein kann. Und im Endeffekt haben da ja auch die Fans das erste Mal nicht ironisch beim Feiern am Ende gesungen, deutscher Meister wird nur der SVB und wenn du mich fragst, wer Meister wird und so. Das war ja vor allem im frühen Verlauf der Saison, als sie so 2 Spieltage hintereinander auf Platz 1 waren, hatte das ja alles so einen sehr ironischen Unterton, auch bei der Hymne, dieses und deutscher Meister werden wir in diesem Jahr, war alles sehr ironisch und mit so einem Augenzwinkern. Aber es wurde ja von Spiel zu Spiel ernster. Und bei dem Spiel war es zumindest nach meiner Auffassung das erste Mal, dass es 100%ig ernst gemeint war, dass wir der Mannschaft das mitgeben, wir werden jetzt deutscher Meister. So. Das war das Gefühl.
Und das war auch das erste Mal, dass wirklich alle, auch nach Hoffenheim, was immer noch, es sind 13 Punkte, es muss noch gespielt werden. Und nach dem Union-Spiel war jedem klar, okay, das ziehen wir.
Ja.
Also irgendwann, Bayern wird nicht mehr alle Spiele gewinnen, Stuttgart wird nicht mehr alle Spiele gewinnen, spielen ja sogar auch nochmal gegeneinander. Und das können wir, also selbst der Bayer in den schlimmsten Zeiten hätte das verhageln können. Und das war in Union, ohne dass es jemand so wirklich ausgesprochen hat, so außer natürlich in dem Fangesang, es war halt einfach allen klar und es war ja auch so bis auswärts und es waren um 18 Uhr, bin ich glaube ich irgendwann aus dem Block rausgegangen, da waren immer noch Menschen
es
da.
Es war richtig
also,
lang.
Das war wirklich, es war richtig, richtig krass und die Mannschaft ist dann natürlich, weil die halt so super professionell sind, nicht nochmal rausgekommen, aber Robert Andrich hat sich da ja mit irgendwem auf der Tribüne unterhalten, Schabi musste dann nochmal zum Feldinterview raus. Und der hat ja schon sich auch schon sehr, sehr stark gefreut und das auch genossen. Und das, also ich würde behaupten, das war der Moment, wo schon so das Erste auch einfach aufgeplatzt ist und plötzlich die Bewusstsein, okay, krass, wir werden es wirklich. Das war irgendwie da so das erste Mal, da hat sich das so flächendeckend Bahn gebrochen. Klar, es gibt immer unterschiedliche Arten von Menschen, die vielleicht so immer optimistischer sind, die haben wahrscheinlich schon vorher gehabt, das vorher so richtig für sich abgespeichert, aber ich glaube, beim Großteil ist es erst so nach dem Sieg gegen Union mit der parallelen Niederlage der Bayern so gewesen, okay, krass, es ist jetzt wirklich, es wird wirklich wahr.
Ja, vor allem hast du das Interview danach mit Lukas Radetzky gesehen, der wurde nämlich von dieser Archie war das, der so gute Field-Interviews macht für also der spricht Englisch, ich weiß nicht, ob der für Amerika oder England das macht. Also auf jeden Fall macht
das wäre die BBC, aber ich bin
nicht ganz sicher. Der macht auf jeden Fall sehr gute Interviews, jetzt auch wieder mit am Sonntag gemacht. Und der hat zu Radetzky gesagt, der so, ich weiß nicht, ob du es weißt. Und Lukas Radetzky guckt ihn an und sagt so, nee, ich weiß es schon, ich weiß es. So, also die haben das auch natürlich mitbekommen und auch direkt nach dem Spiel gewusst, ne? Also, ja, die sagen, die achten immer nur auf sich und man guckt nicht, was die anderen machen und macht immer seine Hausaufgaben. Aber natürlich war denen das ja in dem Moment auch bewusst. Und gerade für einen Lukas Radetzky, ne, es freut mich so sehr, dass er diese Möglichkeit hat, jetzt quasi Mitte Mai die Schale entgegenzunehmen und in den Leverkusener Himmel zu strecken. Das ist einfach toll, freut mich mega.
Mega, und ich fand auch richtig geil, also irgendwie, das eine habe ich gar nicht gesehen. Jonathan Tah muss ja wohl irgendwie beim Gang aus dem Stadioninneren raus so auch gerufen haben, so dieses Gefühl, wir werden's. Leute, Männer, wir werden's oder sowas soll er gerufen haben. Und auf jeden Fall auch dieses, dieses Video von Nathan Teller auf dem Feld.
Ja.
Wo irgendwie von der Social Media Abteilung und der so, one more. Und das ist einfach, es ist einfach geil. Mhm. Es ist einfach wirklich,
ja,
einfach absolut geil, aber auch das danach wirklich so dieses so, wir denken jetzt noch gar nicht an Sonntag, sondern wir schauen uns das mit West Ham an. Und gut, da war ich jetzt nicht im Stadion, sondern habe das von zu Hause erlebt. Aber da muss ich jetzt mal sagen, da habe ich wenigstens selbst Orakel gemacht, weil ich die ganze Zeit dachte, wir standen, also die standen ja wirklich, die haben das ja fast römisch hinten angerührt.
Ich war entsetzt.
Es war wirklich krass, ne?
Ich war entsetzt. Ich dachte, da kommt eine Premier League-Mannschaft, die Fußball spielt. Die haben sich mehr hinten reingestellt als scheiß Fortuna Düsseldorf. Entschuldigung, nicht scheiß, ich hab nichts gegen Fortuna Düsseldorf. Aber
das war ja ihr Problem. Ah, das Spiel haben wir auch komplett vergessen, fällt mir gerade auf.
Ja, eben. Ja. Ja, wir sind übrigens im DFB-Pokalfinale, Freunde der Sonne.
Es gibt auch noch so andere Wettbewerbe, stimmt, zwischen Union und
ach du Scheiße. Ja,
da sieht man mal, was so eine Meisterschaft mit dem Gehirn macht.
Ja, ich möchte noch kurz einen Gedanken zu Union Berlin sagen. Es ist absolut lächerlich, dass Jonathan Tah noch ausgepfiffen wird. Es tut mir wirklich leid und es ist absolut peinlich. Und an dieser Stelle ein kleines Herzchen an Jonathan Tah, weil das hat er nicht verdient. Dankeschön. So, weiter. Pokalfinale. So.
Hat er auch nicht. Ja, nee, wir bleiben jetzt bei West Ham. Wir springen danach zum Düsseldorf-Spiel. Gegen West Ham, ich wollte sagen, ich habe mir dann aber die ganze Zeit, das wäre eigentlich so ein richtiges Boniface-Spiel. Weil der wirklich so einer ist, der sich halt auch auf diesem engen Raum durchsetzen kann, weil Schick, der hat seine Qualitäten, aber so die enge Ballführung und so eine Ballannahme, wo der Ball am Fuß klebt, das ist jetzt nicht so seine Kernkompetenz.
Ja.
Und irgendwie dadurch, dass die wirklich einen Pakt haben, war halt auch vieles im 16er wirklich ungenau. Also, dass man so irgendwie beim Dribbling über den Ball stolpert und so. Und ich habe schon die ganze zweite Halbzeit darauf gewartet, dass Boniface kommt. Dann läuft er gemeinsam mit Hofmann dahin. Und ich dachte so, Hofmann eigentlich auch, wenn er in Form ist, genau der Typ für so ein Spiel.
Ja.
Und ich habe dann in unsere Gruppe geschrieben, Boniface regeln das jetzt. Und dann erstes Tor, Abschluss Boniface, geblockt, Hofmann knallt den rein, zweites Tor, Flanke, Hofmann, Boniface. Hab ich gedacht, geil. Und vor allem das zweite Tor, so unfassbar wichtig, ja, dass du nicht nur mit so einem 1-0 da reingehst, weil, machen wir uns nichts vor, die Trainingswoche jetzt vor dem vor dem Rückspiel war eine andere als normalerweise vor einem Europapokal-Viertelfinale.
Und ich kann mir vorstellen, dass die in London bei sich zu Hause vielleicht auch einen Hang offensiver spielen. Jeder hat vor diesem Spiel gesagt, die Stärke von West Ham ist deren Offensive. Von der habe ich in Leverkusen nichts gesehen. Also, keine Ahnung, ich kann mich an einen Schuss aufs Tor, den gab es ja statistisch auch, weil die haben ja nur einen Schuss aufs Tor gebracht. Auch wenn ich da sehr viele Premier League Fans und West Ham Fans gelesen haben, die irgendwie andere Sachen erzählt haben. Faktisch war es ein Schuss aufs Tor zu 33, die wir aufs Tor gebracht haben. Wo ich mir denke so, Freunde, ich habe einfach was anderes erwartet. So ehrlich bin ich auch. Mir war klar, dass es nicht wird wie in dem bei der Saisoneröffnung, wo wir 4-0 gespielt haben. Weil die ja auch nochmal weiter vorne, ne, die sind jetzt quasi mitten in der Saison eingespielt, es geht um was, bla bla bla. Aber am Ende des Tages war ich wirklich enttäuscht von der Leistung von denen. Hab mich natürlich gefreut, dass wir gewonnen haben, aber so dieses Ganze drumherum, auch dass der Trainer am Ende so rumgezickt hat, wegen weil unsere Bank ja so den Schiedsrichter beeinflusst hätte, weil da einer seiner Spieler Adli ja wirklich weggetreten hat. Also das war ja nicht nur so ein Check, das war ja
also,
so ein...
Sagen wir mal so, wenn das jetzt nicht in England oder international passiert, hätte es durchaus auch passieren können, dass es dafür eine rote Karte gibt, weil der, also klar, der grundsätzlich ist der Ball in der Nähe, ne, aber der zieht, knallt den mit so einer Wucht da vors Schienbein.
Ja.
Es war schon faul was echt heftig war, und das war ja nicht das letzte Foul, sondern der hatte danach noch bei irgendwem anders den Ellbogen ins Gesicht, also der hätte sowas von vom Platz fliegen müssen, der hätte noch 2 gelbe Karten kriegen können.
Ja.
Gut, immerhin ist er jetzt im Rückspiel tatsächlich trotzdem gesperrt, weil das ja schon dann die entsprechende gelbe Karte war, und Lucas Paqueta eigentlich auch ein echt starker Offensivmann. Vielleicht war der gute Mann auch einfach ein bisschen gefrustet, dass sie so defensiv gespielt haben.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, ne? Aber auch da in der Situation, das ist ja nicht nur, dass die Bank mitgegangen ist, das ist ja auch, der Adli wurde gefoult, und ich meine, Adli und Frimpong sind ja auch sehr enge, aber wenn man dann, da gab es so eine Kamera, die das so von relativ weit oben gezeigt hat, und man sieht, wie Frimpong einfach sofort wie so ein kleiner Terrier ja zu dieser Szene läuft und auf den losgeht. Und ich mir dachte, alter Jerry, entspann dich mal, weil sonst kriegst du auch noch gelb. Aber dann auch die ganze Mannschaft geschlossen dahin gegangen ist und gesagt hat, ey, ist scheiße gewesen so, was soll das? Und es war ja nicht nur die Bank, aber die haben den Schiedsrichter nicht beeinflusst. So, der Schiedsrichter, der hat allgemein komisch gepfiffen. Ich erinnere mich nicht mehr an viel, aber ich weiß, dass ich es komisch fand.
Ja, also was die Bewertung der persönlichen Strafen angeht, war auf jeden Fall merkwürdig, muss man sagen. Aber vielleicht springen wir dann tatsächlich zurück. Sorry, seht es uns nach, dass wir mal soeben unseren Einzug ins Pokalfinanzen haben. Vor allem, wie konnten wir das vergessen, weil das ja so passend irgendwie war, Berlin, und danach ging's nach Berlin. Ja, keine Ahnung.
Ja.
Aber vielleicht lag es daran, dass es wirklich so ungefährdet war, ja, weil man tatsächlich doch so ein bisschen nervös war. Und du hast es eben gesagt, Düsseldorf hat doch ganz gut versucht mitzuspielen.
Ja.
Sie sind aber auch ziemlich schnell auf die Füße gefallen, zumal sie auch noch echt üble individuelle Fehler gemacht haben. Ja. Da tat mir ehrlich gesagt auch ein bisschen leid, muss ich sagen, weil wirklich, die spielen eine tolle Saison in der zweiten Liga. Ich habe allen Düsseldorf-Fans, die ich da gesehen habe, viel Erfolg beim Aufstieg gewünscht. Finde ich auch immer eine geile Auswärtsfahrt nach Düsseldorf, muss ich sagen. Ist ja auch so kurz. Aber das Spiel war, dass das Spiel nach einer halben Stunde war, wo wirklich da für die ja wirklich seit Ewigkeiten so eine Chance ist, das war, kann ich mir vorstellen, ist auch ziemlich bitter für uns, was natürlich unfassbar geil, weil so ein Spiel ist natürlich als Bayer-Fan, gehst du da schon mit einer erhöhten Nervosität rein, und dass das Ding dann so schnell durch war, war schon echt geil, und nach Berlin zu fahren ist natürlich auch echt geil.
Hammer, also ich war auch angespannt davor, weil das ist jetzt auch einer fürs Phrasenschwein, aber es ist halt ein Fakt, dass der Pokal seine eigenen Gesetze hat. Und wenn das ein Team, neben den Bayern vielleicht in den letzten Jahren, aber wenn das ein Team weiß, dann sind das auch wir, wenn ich da so an Elversberg erinnere, an Heidenheim, an Essen. Ne, das waren ja jetzt alles so Geschichten.
Lotte,
wo man einfach auch gute Chancen hatte. Und deswegen war ich auch angespannt. Aber im Endeffekt, dadurch, dass das erste Tor vor allem so früh gefallen ist, war ja auch die ganze Spielidee von Düsseldorf, ne, weil die sind wahrscheinlich auch reingegangen mit, wir halten möglichst lange die Null, gucken dann, wie es läuft, und hoffen dann auf einen individuellen Fehler und dann Konter, irgendwie so. Aber dadurch, dass sie halt die Null nicht lange halten konnten, war die Geschichte einfach super schnell durch, ne, und für uns war es dann einfach ein super Abend mit dieser wirklich schönen Choreo mit dem Bayerkreuz, das sah richtig gut aus. Und dann jetzt Berlin, Montag habe ich mich dann noch mit dem Ticketshop ein bisschen rumgeärgert, so noch im Halbschlaf gefühlt nach der Meisterfeier, aber jetzt bin ich tatsächlich dann auch in Berlin im Mai, und wird einfach mega, vor allem nach dem letzten Finale, mit diesem scheiß Corona-Finale, wo wir zwar einen richtig geilen Busempfang hatten und diese ganzen Pappfiguren in der Stadt waren, aber es war ja auch, also es war einfach blöd, dass wir nicht da waren, und das Spiel, das habe ich auch schon wieder verdrängt.
Muss an der Stelle sagen, dieses T-Shirt, was es da in Berlin beim letzten Mal im Finale auf den Sitzen lag, das hatte ich auch an, als wir gegen die Fortuna gespielt haben, und für mich war es halt insofern auch richtig geil, weil ich bin da nachts nach Hause mit dem Rad und dann 6 Stündchen Schlaf, und dann am nächsten Tag ging es morgens schon los nach Berlin, war schon seit Donnerstag da. Deswegen wundere ich mich gerade noch mehr, dass ich das irgendwie so verdrängt habe. Aber es ist halt echt viel passiert in den letzten 3 Wochen. Das ist einfach absolut krank. Und irgendwo kommt es einem so vor, als wäre es so an einem vorbeigeflogen. Aber wenn ich jetzt mal ehrlich bin, das Spiel gegen Union, das kommt mir nicht so vor, als wäre das keine 2 Wochen her.
Nee.
Das kommt für mich vor wie eine halbe Ewigkeit.
Ja, und das Ding ist ja auch, also das Spiel an sich war ja auch recht zäh, ne? Du hast ja auch gesagt, diese Situation mit dem Elfmeter und Keim, das war ja alles so verworren und irgendwie weiß ich nicht, es fühlt sich an, als wäre es eine Ewigkeit her. Keine Ahnung, ich habe das mit einem Besuch bei meinem Patenonkel verbunden. Das war ganz schön, den mal wieder zu sehen. Aber es, wie gesagt, Grüße auch an der Stelle, aber es ist einfach, fühlt sich das an, als wäre das 100 Jahre her. Weil einfach vor allem die letzte Woche, ich bin wirklich die komplette Arbeitswoche, also vom Montag an, bin ich mit so einem Grinsen und so einer Brust über die Arbeit, ich arbeite ja auch in Düsseldorf gelaufen, habe unter meinem, ich arbeite ja auch bei einem sehr konservativen Arbeitgeber, das heißt, da muss man sich schon ein bisschen schicker anziehen, also schön Stoffhose und Blazer. Und da hatte ich dann meine Bayer-T-Shirts drunter. Habe ich gar nichts gekannt. Teams Hintergrund Bayer Arena. Ich war voll im Modus und war einfach so bereit und habe, ich weiß nicht, wie oft ich diese Bayer-Hymne, die in der letzten Woche gehört habe, ja, beim Autofahren und beim Bahnfahren und keine Ahnung. Also war einfach diese letzte Woche auch so viel verschiedene Sachen gegeben hat, ne? Und im Endeffekt hast du recht, das Union-Spiel ist anderthalb Wochen her. Crazy.
Das ist und das ist halt wirklich, wirklich krass. Das haben wir am Wochenende nämlich auch gesagt, dass irgendwie krasses Unionsspiel war letzte Woche, ne? Aber irgendwie, man war wirklich so wie in so einem Tunnel, aber ganz mega gut, ne? Du hast irgendwie so Sachen, die dich sonst vielleicht wirklich ärgern würden, aber du hast einfach so ein riesen Grinsen im Gesicht und dann guckst du dir irgendwie wieder an, wie Xabi Alonso da oben steht auf dem Balkon und jubelt, du siehst einfach diesen vollkommen überströmten Platz voller Bayer-Fans und du bist einfach nur happy und dir ist ehrlich gesagt alles andere scheißegal.
Ja.
Und ich glaube, wir können jetzt auch mal zum Spiel kommen vom Sonntag, ne? Oder du wolltest gerade noch was sagen.
Nee, ich wollte nur sagen, dass ich einen sehr hohen Medienkonsum die letzten zwei Tage hatte. Aber das habe ich schon von vielen gehört tatsächlich. Du hast mir das ja vorhin auch gesagt. Und das habe ich sehr oft gelesen, aber ich glaube, es gibt kein Video von Sonntag, was ich nicht gesehen habe. Dieses Video, wie Jerry Eddy mit diesem Bier in Trippelschritten durch die Kabine verfolgt, ich habe das, glaube ich, 50 Mal geguckt. Keine Übertreibung. Also
zu ganz so exzessivem Medienkonsum habe ich noch nicht die Zeit gehabt, aber auch irgendwie, wir haben ja gerade mal
Mittwoch.
Auch gut. Wenn wir gerade mal Mittwoch und irgendwie so gestern und vorgestern war das auch noch so mit den Leuten, mit denen man im Stadion war, schickte man sich noch so die Fotos hin und her und hat plötzlich erstmals irgendwelche Fotos gesehen oder irgendwelche Situationen, wo man gar nicht wusste, dass jemand ein Foto gemacht hat und nicht, oh Gott, und da ist dies noch passiert. Und was ist eigentlich mit dir in dem Moment los, wo du irgendwie so ein Foto hast, wo du einfach so komplett abwesend in die Leere guckst? Und dann wieder so ein Foto, wo er einfach komplett bescheuert, bringt Hüps oder sowas. Das ist halt irgendwie auch schon richtig geil. Also da muss ich mir auf jeden Fall auch noch die Zeit nehmen, mich da wirklich mal in Ruhe hinzusetzen und zu schauen, was man irgendwie an den Wänden in der eigenen Wohnung verewigt von dem, was man da alles mitgenommen hat. Ist schon extrem, extrem geil. Und vielleicht kommen wir mal zum Spiel selbst, weil das war ja auch richtig geil. Also irgendwie, man redet ja jetzt nicht darüber, ne? Aber das war unser höchster Saisonsieg. Das muss man auch mal an der Stelle festhalten.
Ja. Ja, vor allem, ich habe das 5-0 gar nicht mehr so richtig mitbekommen an der Stelle. Aber also es ist mir auch erst irgendwie viel, viel später aufgefallen, weil wir haben ja einmal gegen Darmstadt, war das, glaube ich, wo wir 5-1 zu Hause gewonnen haben in der Hinrunde. Aber 5-0 haben wir ja noch nicht gewonnen. Und das Ding war ja auch, ich habe das auch so gesehen wie du, du hast es ja ganz am Anfang der Folge ja schon gesagt, dass man schon, also das Gefühl hatte ich auch, dass einige Spieler ein bisschen nervös waren in der ersten Hälfte. Und da war das Tor von Boni auch echt ein guter, ja, so ein, hier die Ketchup-Flasche, die immer angesprochen wird, ne?
Du bist heute ein bisschen schüttelt und dann flupps unterwegs, muss man an der Stelle auch.
Ja, aber sowas von. Nein, aber du weißt, was ich meine. Das war so, das hat so ein bisschen Stabilität reingebracht. Und spätestens nach dem Chaka-Tor, was wunderschön war, oh. Und geil, ich habe auch, geil. Also der Ball ist wirklich auf mich, also so, ich habe den in Zeitlupe fliegen sehen und dieses Bild im Kopf, wie der diese Kurve da ins Tor macht und sowas. Und dieser, also das ist wirklich wie in so einem schlechten Film oder so, dass das in Zeitlupe da reinfliegt und quasi dann so ein kleiner Moment, wo es plötzlich ruhig wird und dann explodiert ist. So habe ich diesen Moment, also so dramatisch war er, glaube ich, in echt nicht, aber so habe ich diesen Moment im Kopf. Danach war es ja auch einfach nur noch ein kompletter Rausch, in dem sich gespielt wurde. Florian Wirtz mit seinem ersten Lupenwein-Hattrick in der Karriere, mal eben in dem Entscheidungsspiel um die Bundesliga, kann man auch mal so machen. absolut verrückt. Und auch so ein Moment, der die letzten Wochen, immer wenn wir die Hymne gesungen haben und der Stadion-DJ die Musik ausgemacht hat und wir dann ganz alleine und Deutscher Meister werden wir in diesem Jahr gesungen haben. Das sind die Momente. Da ist dann auch schon das erste Tränchen geflossen. Neben mir meine Schwester, da liefen die Tränen. Es war einfach crazy.
Boah, das vor dem Spiel gegen Bremen, das war wirklich absolut krank, als da wirklich dann so dieses in diesem Jahr und jeder hat das voller Inbrunst rausgebrüllt.
Mhm. Boah. Es war gegen West Ham ja auch schon so.
Ja, davon habe ich ja nur die Videos gesehen, aber das war wirklich, es war schon einfach so ein richtiger Heißmacher und dann auch diese Szene mit dem Elfmeter, ne, von Boni. Fast die gleiche Situation gab es ja schon mal vorher, nur halt ohne Foul und den muss Kero Hinkap hier ja eigentlich auch reinmachen. Und dann dieses Ding und wirklich alle gucken sich an, der grätscht da rein, ne, und das sah so, es war ja auf der anderen Seite vom Platz, ne, es sah aber so übertrieben riskant aus, wie der Hofmann da weggegrätscht wird. Hat der da wirklich den Ball gespielt? Das wäre schon krass. War ja schon weit weg von Hofmann. Und dann dauerte das ja ewig, bis der überhaupt mal rausging. Und ich habe nicht hingeguckt, weil ich gegen Berlin den Elfmeter auch nicht hingeguckt habe und irgendwann anders hatte, Wort Würz denn nochmal einen Elfmeter geschossen?
Der hat nur gegen Berlin, das war sein allererster.
Hat er nicht gegen Düsseldorf auch schon einen Elfmeter geschossen?
Der hat, ja, weil gegen Berlin war sein allererster Elfmeter, den er in seiner Karriere geschossen hat.
Ich gucke das gleich nochmal nach. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass der gegen Düsseldorf auch gemacht hat. Und hab nämlich da nicht hingeguckt und bin jetzt irgendwie gerade wieder, man hat irgendwie immer so diese Phasen, man muss gucken aus Aberglaube oder man guckt nicht hin. Doch, der hat gegen Düsseldorf auch einen Elfmeter geschossen. Da habe ich nämlich auch nicht hingeguckt.
Ach, dann war das sein erster.
Das 4-0 war ein Elfmeter.
Ja, gut, Würz. Dann war das sein erster.
Ja, und der andere.
Ja, genau, so. Stimmt, das war die Geschichte auch mit den kleinen Schienbeinschonern, ist ja auch egal.
Auf jeden Fall bin ich im Moment im Aberglaube, ich darf nicht hingucken. Bei Boniface durfte ich auch nicht hingucken und dann siehst du diese Wiederholung auf dem Stadion. Oh, der war ja richtig kacke.
Der war nicht gut geschossen.
Der war überhaupt nicht gut. Also der hat sich auf jeden Fall im Anlauf überlegt, dass er die Ecke ändert. Und der Torhüter hat das auf jeden Fall auch gemerkt, weil der Torhüter wollte eigentlich auch in die andere Ecke springen. So sah das nachher in der Wiederholung nochmal aus. Und dass so einer dann an so einem Tag reingeht, war schon wichtig. Weil stell dir mal vor, die hätten einen Elfmeter verschossen. Ja. Weil bis nämlich einige sehr, sehr nervös. Also so ein Tapsoba. Der war auf jeden Fall nervös. Ich glaube, Robert Andrich, habe ich noch im Kopf, war auch so ein bisschen nervös. Da waren schon so ein paar, die hatten auf jeden Fall so eine Nervosität dabei. Und das hat man vor allen Dingen hinten manchmal gemerkt bei diesen Aktionen, wo Bremen dann gar nicht mal so gefährlich im 16er war. Aber irgendwie jeder hatte Angst, einen Elfmeter verursachen oder so. Oder den Ball, man wollte den Ball schon hinten rausspielen, weil wir das ja halt so machen. Aber so richtig funktioniert hat das auch nicht, weil jeder Pass irgendwie so ein bisschen zittrig war.
Ja, und keiner wollte der sein, der den Fehler macht.
Ja. Es wäre auch unmenschlich gewesen, wenn die nicht ein bisschen nervös gewesen wären. Und dieser Elfmeter, der hat denen schon Sicherheit gegeben. Und dieses Tor von Chaka, das hat wirklich dann die Dämme brechen lassen.
Aber es war auch ein geiles Tor. Also es war ein absolutes, schönes Tor. Und es war zu so einem wichtigen Moment. Und es freut mich so, dass er es gemacht hat. Weil, ne, gegen Mainz das Tor war schon wichtig, aber das Tor, das war jetzt wirklich, das hat so festgemacht, ne, und da waren dann auch alle wirklich wieder selbstbewusst, so für mich. Und
Ab dem Moment hat man wieder den richtigen Bayer-Fußball gesehen. Ja. Also vorher war das auch schon, es war schon okay, es war so wie gegen Union oder so, aber ab dem Moment lief die Kugel und dann kommt natürlich dieses Ding von Würz dazu, wo man so auf den ersten Blick sagen würde, oh, da sieht der Torhüter nicht gut aus, aber das hat auch eine kranke Flugbahn und
Grimaldo-Schusstechnik.
Ja, wirklich, hast recht. Also das ist
der hat mit dem trainiert, auch die Fußhaltung und sowas, haben wir auch noch drüber gesprochen gehabt, aber das sah mir sehr nach Grimaldo-Schusstechnik aus tatsächlich und auch sehr nach dem 7-Sekunden-Tor von der Nationalmannschaft, das war sehr ähnlich tatsächlich an der Stelle.
Und dann wurde es ja wirklich wild. Ab dem Moment, wo dann plötzlich irgendwie, ich weiß auch gar nicht warum, von jetzt auf gleich fingen plötzlich die Leute an, über den Zaun zu klettern. Ich meine, achtens war das so ein bisschen so, weil irgendwelche Ordner da rausgeschickt wurden und dann irgendwie alle dachten, oh Gott, jetzt stellen sie sich hier vor oder sonst was. Und dann macht der Würz noch ein und dann rennen da schon die Ersten auf den Platz und du denkst dir so im Block, so scheiße, hoffentlich geht das hier alles
bitte
gut.
Bitte nicht.
Genau, hoffentlich geht das gut. Dann alle sind wieder zurück. Allen ist klar, es geht hier, das große Ziel ist, dieses Ding zu gewinnen. Und du, es ist gleich soweit, du kannst irgendwie dem Abpfiff entgegenstehen und dann macht der Wirtz das fünfte Tor. Und das war der erste Moment an diesem Tag, wo ich Angst hatte, dass hier noch was schief geht.
Ja. Ja. Und vor allem das Ding ist ja, ich weiß gar nicht, ob ich an Wirtz stelle, ob ich den gemacht hätte, weil es war ja klar, was passiert. Und im Endeffekt, wenn der Schiedsrichter nur mal abgepfiffen hätte, dann wären ja alle aufs Feld gelaufen. Dann wäre es ein bisschen kontrollierter gewesen, als jetzt bei diesem Tor, wo dann alle drauflaufen. Und ich dachte mir so, ich so, Freunde, Entschuldigung, aber wie blöd seid ihr in dem Moment? Das sind 10 Sekunden, die ihr noch warten müsstet. Ich verstehe die Emotionen. Ich habe auch geweint und gelacht. Und ich weiß nicht, Kevin hing bei mir irgendwann kurz im Arm und hat geweint mit mir zusammen und keine Ahnung. Aber reißt euch doch die eine Minute noch zusammen. Weil das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre ja, dass der Schiedsrichter sagt, ach nö, das brechen wir jetzt ab, den Bums. Also so, wenn man jetzt von ganz großen Extremen redet, wir brechen den Bums jetzt ab und dann, ne, keine Ahnung, wer da am grünen Tisch, 3-0, weiß ich nicht was. Hätte ja, also wenn man mal ehrlich ist, es hätte theoretisch passieren können. Und da hatte ich echt Angst vor. Ich so, Freunde, lasst das Spiel bitte beenden. Und danach kann ja jeder auf dem Platz stürmen, wie er will und wie er lustig ist.
Ja, und ich glaube, da wäre es wirklich so schwierig gewesen, jetzt alle wieder runterzukommen. Also ich hatte kurz Angst. Man muss jetzt allerdings sagen, auch wenn man jetzt zum Beispiel gegen Union hier die Schiedsrichterleistung und das Drumherum so ein bisschen kritisiert, in dem Fall schon sehr gutes Fingerspitzengefühl meiner Meinung nach. Und
ja.
Also ich habe jetzt mit niemandem aus Bremen oder so gesprochen, aber ich meine, das Ding steht 5-0. Ne? Da
ja.
Dann, Bremen hätte auch keinen Bock gehabt, da noch 5 Minuten Nachspielzeit zu spielen. Nee, ich glaube, das kam dann schon allen entgegen. Aber klar, wenn man da irgendjemanden hat, der wirklich da meint, das Regelbuch ausreizen zu müssen und ja, es gab ja auch schon mal welche, die sind nicht aus dem Mittelkreis nochmal zu Roger Schmidt hingegangen, um ihn auf die Tribüne zu verweisen. Dann hätte man das Ding auch eskalieren lassen können. So ist es natürlich absolut super gewesen und eigentlich ein richtig geiles Finish. Und
ja
ich habe mir auch im Nachhinein mehrfach gedacht, warum spielen die überhaupt noch nach vorne? Es steht 4-0, die können das Ding da irgendwie zu Ende buchen.
Mhm. Aber
klar, das Wirtz dieses Ding dann mit einem Hattrick irgendwie noch macht, kannst du dir auch in deine Annalen schreiben.
Ja, und an der Stelle auch nochmal Props an Palacios und an Grimaldo für die Vorlagen vom 4-0 und vom 5-0. Beides auch sehr schöne Bälle, der von Grimaldo ja zum 5-0, aber der von Pala, der war schon schnieke, kann man auch so sagen. Und ja, es ist am Ende auch absolut verdient. Bremen hat halt irgendwie nicht, also in der ersten Hälfte schon noch mehr versucht und ich glaube, die wollten auch so ein bisschen Partycrasher sein, aber als wir dann einmal im Flow waren, war die Geschichte auch irgendwie erzählt. So.
Bremen ist ja wirklich auch auf der letzten personellen Rille angereist, ja. Also defensiv ja, war ja wirklich quasi das letzte Aufgebot und wenn man dann im Nachhinein noch diese Story hört, dass Naby Keita sich geweigert hat mitzukommen,
ja.
Das macht ja auch was mit einer Mannschaft und irgendwie,
klar.
Da muss ich an der Stelle auch sagen, da tun mir die Bremer ehrlich gesagt auch ein kleines bisschen leid, dass sie dann da sozusagen die Statisten an so einem Akt sein müssen und das weiß ich nicht, ist glaube ich auch in dem Fall, wenn man dann da irgendwie in so einer Personallage anreist, mitten im Abstiegskampf nicht so besonders schön, aber ich denke mal, dass die Bremer das in den nächsten Wochen noch schaukeln werden und weiß nicht, es war auf jeden Fall ein krasser Tag, ein historischer Tag, der ja dann eigentlich mit dem, was danach kam, eigentlich, das war ja dann wirklich die komplette Entladung von allem, was jemals auf der Leverkusener Fanseele an Enttäuschungen gelastet hat. Ich meine, man sollte sich meines Erachtens nie damit beschäftigen, was bei Twitter immer für gegenseitige Häme ausgekippt wird, aber eine Sache kann ich halt schon verstehen. Klar hat Leverkusen, als Leverkusen-Fan hast du schon unter diesem Vizekusen-Ding extrem gelitten, dass das irgendwo in der dritten Liga kurz vor der Insolvenz ist, nachdem er ewig Jahre Bundesliga gespielt hat. Das ist mir allerdings auch bewusst und dass man das für solche Fans manchmal sich blöd anhören mag, kann ich auch verstehen, aber ehrlich gesagt sind mir Fans anderer Vereine gerade auch relativ scheißegal, weil es geht mir um uns.
Ja.
Und man hat in Leverkusen wirklich sich damit gequält, immer diese Meisterschaft verspielt zu haben. Und das hast du einfach gemerkt da unten auf dem Platz. Du hast irgendwelche Leute, die du noch nie gesehen hast, die kamen dir entgegen, du hast sie umarmt. Es war einfach nur krass. Ich fand es richtig geil, ehrlich gesagt, als irgendwann Major Tom gespielt wurde. Da Ja. Bin ich auch wirklich wie so ein...
Allgemein, die Playlist war richtig gut.
Ja, das rote Pferd hätte ich nicht gebraucht. Aber ja, ansonsten war es schon... Es war einfach irgendwie geil. Man ist da einfach 2 Stunden irgendwie durch das Stadion gelaufen und weiß nicht, was ich in diesen 2 Stunden alles gemacht habe. Und plötzlich ist es vorbei und die Leute laufen. Ich finde es auch immer so geil, diese...
Ja.
Du siehst das in Bochum und dass da irgendwelche Leute mit so Werbebanden durch die Gegend laufen und ich sehe, was für bescheuerte Menschen. Und irgendwie fand ich sie jetzt am Wochenende total sweet, wie die da wirklich standen mit diesem, weiß ich nicht, mit diesem komischen Plastikding da in der Hand und das so umarmen, wie irgendwie ihr Lieblingskuscheltier oder so.
Ja.
Es war schon absolut wild.
Ja.
Weiß nicht, das wird's kein zweites Mal in Leverkusen geben. Diesen Moment wird es mit dieser Art von Emotion wird es kein zweites Mal in unserem Leben geben.
Das ist
schon Wahnsinn, dass es den überhaupt gibt.
Ja, diese ganzen, alles, was da hochgekommen ist. Ich meine, ich habe dir das Bild von mir und meiner Schwester gezeigt. Das ist ja quasi, wenn du im Duden Ugly Crying Cook suchst, dann ist das Bild, was da erscheint, weil, ey, wir waren am Flennen und, ne, keine Ahnung, es waren so Kleinigkeiten, die das dann auch so gemacht haben. Also, ich hatte das ja auch bei X gepostet, ich hatte ein Bild von meinem Opa dabei, weil der mich damals zum Fußball gebracht hat und es hat sich einfach nicht richtig angefühlt, den an diesem Tag und in diesem Moment nicht mit ins Stadion zu nehmen. Ich habe das Bild auch auf den Rasen gelegt, wie so ein Trottel, eigentlich voll dumm. Aber irgendwie musste das sein in dem Moment. Das ist voll, also das kann ich dir rational nicht mal erklären, aber es war dann einfach dieses, du stehst da drauf und du warst so, ja, verrückt. Und irgendwie, es stand ja auf diesen Videoleinwänden, wir sind deutscher Meister und keine Ahnung was. Und ich habe das gelesen und ich war so, ich habe es gar nicht verstanden, was da steht. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, was die mir damit sagen wollen, obwohl das ja eine relativ eindeutige und klare Botschaft ist. Aber ich war so überwältigt in diesem Moment und so voller Glücksgefühle und alles ist so rausgesprudelt und keine Ahnung. Ey, das war einfach mega beeindruckend und auch diese Menge an Menschen und alle hängen sich in den Armen und auch was da für Bilder entstanden sind, die jetzt auch, der Bayer hat jetzt nochmal ein paar Bilder von Fans gepostet, so vor und während und nach dem Spiel, wo, und es sind so schöne Bilder einfach, weil das einfach pure Emotionen sind und das ist nichts Gestagedes und Gefakedes, was man auf Instagram oder so sieht, wo man irgendwo hinguckt, das ist halt hundertprozentig echt, zumindest bei den meisten, da waren auch ein paar Influencer, aber bei den meisten ist es halt hundertprozentig echt gewesen und es kam von Herzen und das hast du gemerkt.
Ja, es war wirklich absurd, wo du das sagst, hier mit irgendwie Fotos mit ins Stadion nehmen. Das wollte ich ja eigentlich in dem Bipod davor machen, dass man sich so überlegt, was ziehe ich eigentlich Besonderes an, weil ich wirklich auch Leute kenne, die dann irgendwie ein ganz besonderes Trikot angezogen haben von jemandem, der jetzt nicht mehr mit dabei sein kann. Oder ich persönlich habe zum Beispiel, also mein Opa hatte mit Fußball nichts am Hut, aber ich bin halt als Kind irgendwie so ohne Fußball begeisterte Familie total fußballfanatisch aufgewachsen und habe wirklich mein absolutes Lieblingstrikot aus der Kindheit, was mir mein Opa und meine Oma damals geschenkt haben, was mir damals viel zu groß war, was heute total toll ist, weil ich es noch tragen kann. Habe ich immer gesagt, wenn Leverkusen irgendwann Meister werden kann, werde ich dieses Trikot anziehen und wollte eigentlich sogar die Eintrittskarte von meinem ersten Spiel noch mit ins Stadion nehmen, aber die hätte ich im Portemonnaie knicken müssen. Deswegen habe ich es dann irgendwie doch gelassen. Und es gibt ja ganz, ganz viele von irgendwie solchen Geschichten, was da eigentlich für Emotionen noch mit dran hängen. Wir haben bei uns im Freundeskreis aus dem Stadion einen, Grüße Torben an dieser Stelle nach Neuseeland, falls du noch in Neuseeland bist und nicht, auf die Südinsel ist er, glaube ich, übergesetzt, der wirklich seit Ewigkeit eine Dauerkarte hat und jetzt dieses Jahr so eine Weltreise macht und dann nicht dabei sein kann und wirklich, es gab dann aus dem Stadion Videocalls und sonst was, wo wir irgendwas durch die Gegend geschrien haben, obwohl wir uns beide alle überhaupt gar nicht verstanden haben. Ja, das war schon irgendwie geil. Also es ist schon geil und das, was jetzt passiert ist, gehört halt irgendwie auch allen, die in der Vergangenheit waren. Und da muss ich nochmal sagen, Xabi Alonso nicht nur einfach ein toller Trainer, sondern wirklich, also ein feiner Mensch wie sonst was, der wirklich dann da auf der Pressekonferenz an Christoph Daum und Klaus Toppmöller denkt, der, wenn man das The Zone-Interview sieht mit Alex Schlüter und Michael Ballack, wirklich, er sagt es zwar nicht persönlich, ne, aber diesen Blick, den der auch da die ganze Zeit, dass Michael Ballack ja auch zu dieser Geschichte gehört, wie Leverkusen das regelmäßig mal verkackt hat, Ja, ich fand es auch einfach toll, dass Ballack auch der Experte war in dem Spiel.
Ja, voll.
Das irgendwie. Und das, was Rainer Kallmund, der da unten steht und sagt, obwohl er nichts mehr im Verein hat.
Das bedeutet mir alles.
Das,
ja.
Das ist der Moment Nummer eins. Und ich meine, der Mann war auch 88 und 93 mit dabei bei den Titeln. Und der sagt, das ist ganz klar die Nummer eins.
Hammer.
Das ist wirklich, also Hammer.
Ja, auch wenn es wurde ja vorher schon so ein bisschen gezeigt, wer da alles als Gast dabei ist. Ne? Neben Kalli, der quasi vom Doppelpass nach München direkt einmal nach Leverkusen gejettet ist, um da noch schnell dabei zu sein. Aber auch, dass ein Peter Bosch im Stadion war, das hat mich richtig glücklich gemacht, weil Peter Bosch, ich habe so einen Softspot für diesen Mann, weil, also es hat fachlich natürlich irgendwann nicht mehr geklappt, aber menschlich hervorragend. Ich fand den so gut und fand ihn einfach super. Und dass er jetzt quasi dann gekommen ist ins Stadion, um bei diesem Moment auch dabei zu sein, fand ich auch mega schön. Ne? Und wenn du dann Xabi Alonso, der so halb betrunken auf dem Balkon irgendwelche Leverkusen-Fangesänge anstimmt, absolut überragend. Also, dass der das gesungen hat. Auch Frimpong, der da Fangesänge mit anstimmt, wo man dann im Nachhinein auch merkt, dass er nicht weiß, dass wir da Farben statt singen, fand ich. Also Frimpong war, glaube ich, ich meine, der ist ja auch nur 1,5 Meter groß und ich glaube, der verträgt auch so gut wie gar keinen Alkohol.
Ich glaube, aber dafür braucht der Alkohol dafür, wenn du den sonst auch gut, im Spiel erlebst oder diesen Kifferjudel gegen Düsseldorf. Ich glaube nicht, dass der dafür überhaupt Alkohol benötigt. Der kommt auch so aus sich raus, das ist einfach ein witziger Typ. Aber Xabi Alonso, wirklich einfach toller Mensch. Ich finde Peter Bosch auch, ehrlich gesagt, ich habe das irgendwann letztes Mal, wenn Xabi Alonso irgendwann hier gehen sollte, die Spielideen der Vergangenheit, die am ehesten so vom Offensivspiel zu dem passt, was er spielt, ist schon Peter Bosch. Ne? Also ich gegen eine zweite Amtszeit irgendwann, in hoffentlich sehr ferner Zukunft, hätte ich nichts, weil Xabi Alonso zeichnet halt nicht dieses aus, wie jetzt der Fußball taktisch gespielt wird, sondern einfach, was der für eine Mentalität reingebracht hat. Und getoppt hat das an dem Abend natürlich seine Ansprache da oben vom Balkon, was ja auch irgendwie total witzig ist. Man hat irgendwie krass gemerkt, dass eigentlich, glaube ich, die Mannschaft in den Innenraum nochmal kommen sollte, weil da sich auch die Ordner postiert haben und da ja auch irgendwie so drei Zäune einfach mitten irgendwo drin waren, aber das halt alles so unkoordiniert war, dass das einfach nicht mehr ging. Und soweit ich das verstanden habe, waren die ja dann in der Chaka, wo seine Familie das Spiel geguckt hat.
Mhm.
Und haben dann von da ja oben dann runtergerufen. Und wirklich als Xabi Alonso da mit seinem spanischen Akzent sagt, so erste Mal deutscher Meister und aber wir wollen mehr. Mm. Oh, das war auch, finde ich, nochmal so ein richtig, richtig geiler Moment.
Ja.
Wo wirklich dann so gesagt wurde, wir wollen den Pokal, wir wollen die Europa League. Und oh, es wäre so geil. Es wäre so geil, wenn da jetzt sogar noch was hinterher käme. Also, versteht mich nicht falsch, die Meisterschaft ist das, womit ich schon wunschlos glücklich wäre, aber es macht schon auch Hunger auf mir.
Ja, und der Pokal, ohne jetzt despektierlich zu sein, Kaiserslautern gegenüber. Ja, also wirklich überhaupt nicht despektierlich gemeint. Im Pokal, wie vorhin schon gesagt, es kann alles passieren. Aber sagen wir so, es ist nicht unrealistisch. Und es ist eine reelle Chance, dass man auch den Pokal da holen könnte. Und das auch als Abschied dann einer richtig krassen Saison, in der so viel mehr passiert ist, als ich mir vorher hätte erträumen können. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich vor allem so früh in meinem Leben diesen deutschen Meistermoment erleben werde. Wenn ich dran denke, dass wir da jetzt 120 Jahre drauf gewartet haben. Ich bin jetzt 25. Ich hätte gedacht, ja, vielleicht irgendwann, wenn ich so 50 bin oder so, kann ich dann, oder noch älter, wenn ich 80 bin, komme ich dann mit meinem Rollator aufs Feld gerollt, ich weiß es nicht. Aber, also ich hätte...
Ja, das, da, wo du Rollator sagst, dieses Vorwort im reinen Gewissen,
ja,
was ja auch morgens von der NK verbreitet, so 100% meine Gedanken, also wirklich diesen bescheuerten Gedanken, dass man vor jeder Saison denkt, es könnte ja hier und dies und jenes und du weißt, es ist kompletter Quatsch, dass das nicht passieren wird mit der Mannschaft, die letztes Jahr vom Taifun Korkut am Ende trainiert wurde, dass jetzt nicht plötzlich irgendwie so ein Lauf beginnt. Aber irgendwie, du hast diesen Gedanken wirklich immer im Kopf gehabt. Mhm. Und auch dieses so, dieser Traum so, dann mit den Leuten, du gehst da wirklich noch mit dem Rollator und kippst mit diesem Herzstillstand und, also diesen Gedanken hatte ich ja wirklich schon mehrfach, mehrfach. Und dass das da so abgedruckt ist und irgendwie man so meint, wir sind doch alle gleich bescheuert. Mhm. Das fand ich morgens auch, das war auch ein richtig geiler Moment schon.
Ja, ich fand, also dieses Vorwort allgemein, ich habe das gelesen und ich war sofort in der Emotion drin. Da stand ja dann auch was über, ne, die ganzen Leute, die jetzt nicht mehr dabei sein können und so. Das war schon echt, also es hat, glaube ich, das formuliert, was sehr viele sich gedacht haben in dem Moment.
Ja, mega, mega. Und ja, es war einfach ein toller Abend und ich finde wirklich so irgendwie die Mannschaft dann da nochmal auf dem Balkon gesehen zu haben und dass die halt auch, was da für eine Freude irgendwie drin war, weil es ja für viele auch echt der erste Titel war und dann halt manche irgendwie, die noch so total jung in ihrer Karriere sind, wie Florian Würz, aber auch manche, die halt schon echt lange dabei sind, teilweise auch lange beim Bayer, so ein, gut, Radetzky hat schon Titel geholt, aber auch so ein Jonathan Tah.
Tah, Lombo.
Das ist einfach auch richtig geil und ich fand auch, ehrlich gesagt, Jonathan Tah, die Worte, die er da oben gewählt hat, so, das war einfach wirklich auch sehr toll. Also die da wirklich, ich fand auch die Wortwahl war da richtig cool und es hat einfach Spaß gemacht. Ich weiß nicht, es ging irgendwie alles viel zu schnell vorbei, aber es war einfach auch ein absolut wilder Tag, den man niemals im Leben vergessen wird.
Nee, und es war alles sehr authentisch.
Und ich hoffe, es war nicht der letzte diese Saison, den ich nie in meinem Leben vergessen werde.
Ja, und spätestens, ne, so eine große Feier, in Anführungszeichen, soll ja dann quasi nach dem Pokalfinale, es ist ja jetzt schon eine Meisterfeier, wir schauen mal, was da, ob die noch ein bisschen vergrößert wird, die Feier, aber ich glaube, das wird auch nochmal so ein richtig guter Abschluss von dieser ganzen Saison und von diesem ganzen, was da jetzt auch zusammengewachsen ist, ne, was Kevin damals in der Folge, wo wir über die Hinrunde gesprochen haben, wo er auch gesagt hat, dass da was entstanden ist und auch unter den Fans und mit Fans und Mannschaft, dass das einfach super gut harmoniert und also wie gut es auch in der Mannschaft harmoniert, das siehst du an diesen ganzen Feiervideos, die da an dem Abend entstanden sind, die sind so überragend. Also ich glaube, jeder Leverkusen-Fan kennt sie schon, wenn ihr sie noch nicht kennt, schaut sie euch an, es ist so unfassbar gut, diese ganzen Bierduschen und dieses Rumgeschreie und Lukas Radetzky, der da zu irgendwelchen afrikanischen Liedern seine Tanzmoves auspackt, zwischen den ganzen Frimpong, Adli, die sich ja durchaus bewegen können. Und dann steht da Lukas Radetzky drin. Und ich weiß selber nicht, was er da machen wollte, aber es ist so unfassbar gut. Und das macht mich so glücklich, diese Videos zu sehen.
Mich macht ehrlich gesagt alles glücklich, wenn ich muss mich wirklich teilweise mit Leuten, die nichts mit Fußball am Hut haben, zurückhalten, dass ich nicht einfach die ganze Zeit nur über Fußball reden möchte, weil man lebt gerade in so einem Fiebertraum,
ja,
der hoffentlich nie aufhört und es ist einfach geil und ich meine, ich finde es auch cool, dass so jetzt im Nachhinein, weil klar, die Mannschaft kommuniziert immer nach außen, so wir denken von Spiel zu Spiel und das haben sie ja wirklich aber auch jetzt nochmal bestätigt, dass das wirklich auch immer der Fokus auf das nächste Spiel ganz klar war. Aber so auch bei denen zu hören, so das Rückspiel gegen die Bayern, das war schon so der Knackpunkt, wie Jonas Hofmann gesagt hat. Mhm. Sowas finde ich ist jetzt halt auch irgendwie nochmal richtig, richtig cool und ich wünsche denen einfach so sehr, dass sie das jetzt wirklich absolut noch mehr vergolden können, vielleicht ja sogar im wahrsten Sinne des Wortes, was die Liga angeht. Am Donnerstag bin ich echt unfassbar gespannt, weil das natürlich schon schwer ist, jetzt nach diesem emotionalen Ausbruch da am Sonntag in so kurzer Zeit quasi wieder auf dieses Niveau zu kommen. Aber wenn es irgendwer packen kann, sind das Xabi und seine Jungs, würde ich behaupten.
Dem würde ich zustimmen. Also ich habe ja am Anfang der Folge schon gesagt, dass das wahrscheinlich ein anderes Spiel wird, dass West Ham offensiver agieren muss. Weil es ist halt ein Fakt, die brauchen mindestens 2 Tore, das wissen die selber. Und bei denen zu Hause kann halt alles passieren. Und dann da jetzt den Fokus hochzuhalten, konzentriert zu verteidigen, vielleicht 1-2 Nadelstiche nach vorne setzen, weil wir wissen ja auch von Taifun Korkut, 2-0 ist ein is a dangerous score, hat er ja immer gesagt. Da gibt's ja auch dieses wunderschöne Meme, aber es ist halt einfach so, ne, weil, ne, aber dass es halt auch geht, das hat uns gestern zum Beispiel Dortmund gezeigt, die dann jetzt im Halbfinale der Champions League stehen, auch wild, aber okay. Aber es ist halt möglich, so. Und dann muss man mal gucken, willst du AS Rom im Finale, im Halbfinale als Revanche quasi für das letzte Jahr oder nicht?
Boah, mir ist das ehrlich gesagt relativ egal. Also ich, für mich ist ja die Sache, dass Europa League auswärts immer sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Ich kann jeden, der auswärts fliegt, fährt, verstehen, der sagt, ey, langes Jahr, also als Auswärtsfahrer würde ich potenziell eher auch Milan nehmen, wenn ich sagen würde, das andere habe ich ja schon miterlebt. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir nochmal gegen die Roma spielen. Und ich nehme es, wie es kommt, weil wir jetzt auch erstmal am Donnerstag, also morgen, das Ding morgen das Ding schaukeln müssen. Ich freue mich auf morgen, aber insofern wir mit wir am Sonntag zusammen die Meisterschaft gefeiert haben, uns da alle nochmal zum
Rudelgruppen
treffen und wirklich dann irgendwie, das wird auch einfach grundsätzlich schon emotional und freudig, weil man sich das erste Mal so wieder in live seitdem sieht und darüber berichten kann, was da dann sonst irgendwie noch alles passiert ist und was irgendwie einem im Nachhinein bewusst wurde. Und darauf freue ich mich und hoffe, dass der Bayer das Ganze dann natürlich mit dem Halbfinaleinzug krönt. Mhm. Und wer dann kommt, ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Das Einzige, was mich wirklich, was mich nochmal beflügelt hat hinsichtlich vielleicht des Titels in der Europa League, ist, dass natürlich Liverpool da zu Hause
3-0
ziemlich untergegangen ist gegen Atalanta, weil Liverpool ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer als der Rest, der da noch im Wettbewerb ist, die auch alle überhaupt nicht zu unterschätzen sind. Weder West Ham jetzt am Donnerstag, noch Milan, noch die Roma, auch Bergamo, ich meine, die haben 3-0 in Anfield gewonnen, aber trotzdem so von der Besetzung des Kaders ist Liverpool auch uns gegenüber das Nonplusultra in diesem Wettbewerb. Und das nicht ganz so verkehrt, wenn die nicht mehr mit dabei wären. Ohne da jetzt schon zu weit nach vorne zu denken, weil wir bleiben bei Xabi von Spiel zu Spiel. Und da ist jetzt erstmal West Ham.
Ja, ich finde auch, die Europa League, die hat einige echt starke Gegner dabei. Im Endeffekt, Liverpool ist es auf jeden Fall zuzutrauen, 3 Tore und mehr zu machen in einem Spiel. Aber 3 Tore, es ist halt jetzt auch mal eine Hausnummer, ne? Also das ist nicht nur so ein mickriges 1-0.
Vor allen Dingen auswärts. Ja,
also ne, das darf man nicht unterschätzen. Aber abschreiben würde ich da noch gar keinen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sich jetzt die Dynamik im Wettbewerb auch weiterentwickelt, wie das jetzt morgen die Ergebnisse fallen. Und ich habe letztens schon irgendwann gesagt, dass ich diese Saison alles an, ich lebe auch gerade in meinem Meister-T-Shirt, aber ne, auch Triple, Double, keine Ahnung was. Ich nehme dieses Jahr alles mit. Alles als Erinnerung. Und ich würde mich freuen, wenn da noch das ein oder andere T-Shirt hinzukommt. Auch noch so ein schöner Moment. Ich habe meiner Oma so ein Meister-T-Shirt vorbeigebracht. Die kommt auch tatsächlich gegen Stuttgart mit ins Stadion. War auch sehr lange nicht mehr. Weil die jetzt auch schon ja ein bisschen älter ist. Und Stadion ist ja dann auch immer ein bisschen anstrengender. Die hat sich richtig doll über dieses T-Shirt gefreut. Ne? Da siehst du auch, wenn man einige Leute hat, die vielleicht auch schon nicht mehr so viel ins Stadion gehen können, was das eigentlich bedeutet hier in der Stadt. Und ich glaube, wenn wir da noch 1-2 Sachen drauflegen, was möglich ist, was man jetzt aber nicht jinxen möchte, aber diese Saison ist gefühlt alles möglich. Also wenn wir Meister, auch krank, wir sind Meister, aber wenn wir Meister werden, dann können wir alles schaffen.
Was auch möglich ist, was Anfang des Jahres schon gesagt hat, dass er der Mannschaft zutraut, auch gar kein Spiel zu verlieren. Das würde mich am allermeisten, da bin ich ehrlich gesagt am meisten drauf gespannt, weil gab es jetzt ja beim Kicker auch so einen Artikel, wie halt, weiß es ja bei Bayern, dass sie wirklich auch teilweise als in dieser Saison, wo sie im März schon Meister waren, dass da ja danach auch so ein Leistungsabfall ist ja immer übertrieben, aber dass dann natürlich da irgendwie so ein bisschen die Spannung eine andere ist. Boah, da bin ich am allermeisten gespannt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Mannschaft diesen Rekord, dass man wirklich diese unschlagbare Saison spielt, dass sie den haben wollen.
Ja.
Aber wenn du jetzt siehst, wie Dortmund am Dienstag gespielt hat, wird das nächste Spiel natürlich schon nochmal eine richtige Herausforderung.
Ja.
Und dann kommt Stuttgart, die uns zweimal wirklich, also das war von allen Mannschaften, die uns gespielt hat, die uns wirklich zweimal am nächsten an der Niederlage hat.
Ja.
Das muss man einfach sagen, weil richtig, die wirklich gut waren. Hoffenheim war das vielleicht und Karabakh war das, es war so, von der Chronologie waren wir halt nah dran, weil wir zurücklagen bis kurz vor Schluss. Aber bei Stuttgart, das war wirklich so ein Spiel, das hätte Stuttgart einfach spielerisch gewinnen können. Ja. Und das wären zwei richtig, richtig schwere Spiele. Und die Sache ist halt, da drumherum hast du noch Europa League. Inwiefern dann wirklich das allerletzte Risiko da immer gezogen wird, dass du wirklich sagst, wir kommen komplett zurück, wenn das Spiel auf Messers Schneide ist. Da bin ich super, super gespannt drauf. Das habe ich Kevin übrigens an der Stelle, sorry Kevin, ich hätte dich eigentlich auch noch gerne gefragt, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das sehr, sehr spontan entstanden und ich hatte auch die letzten Tage echt irgendwie gar nicht so viel Zeit. Beim nächsten Blicken werden wir Kevin, glaube ich, auch ins Boot holen und da mal wirklich nochmal ein größeres Fass aufmachen. Aber er hat gesagt, die Mannschaft behält den Fokus und ich vertraue am meisten Xabi Alonso, aber Kevins Wort vertraue ich diese Saison auch absolut und hoffe, das wäre wirklich, wirklich, wirklich geil, wenn wir jetzt echt die nächsten Spiele weiterhin nicht die Niederlagen holen. Der Punkterekord wäre mir scheißegal, ungeschlagen zu bleiben, das wäre schon echt, echt krank. Das wäre echt schon krank. Man möge an der Stelle sagen, gegen West Ham dürften wir ja sogar 1-0 verlieren zum Weiterkommen. Aber wenn wir gegen West Ham nicht verlieren, haben wir auch die Serie von Juventus Turin getoppt.
Ja, jetzt sind wir gleich mit denen.
Die nächsten drei Spiele werden auf jeden Fall auch. Und dann, es ist halt schon fast Mai, ne? Das ist krass.
Ja, erinnere mich nicht. Ich muss eigentlich noch eine Hausarbeit schreiben. Die Abgabe ist der letzte Bundesliga-Spieltag. Ich habe mir die Deadline schon ein bisschen früher gesetzt, weil, ja, sagen wir mal so, an dem Wochenende habe ich vielleicht andere Sachen im Kopf, auch wenn ich ein ganz cooles Thema habe. Aber deswegen, ja, es ist auf jeden Fall.
Oder in der ganzen Woche, weil die könnte halt wirklich eine absolute Traumwoche werden.
Ja, das Problem ist, ich habe ja Abgabe an dem, also an dem Sonntag nach dem letzten Bundesliga-Spieltag, das müsste der 19. sein. Und ich muss an dem Tag, wo das Europa-League-Finale wäre, einen Vortrag halten über diese Hausarbeit, der für meine Note wichtig ist, weil ich auch bei dieser Dozentin meine Bachelorarbeit schreiben möchte. Das heißt, ich habe bis 13 Uhr plus minus diesen Kurs, müsste mich dann rasant auf den Weg zum Flughafen machen, dann ganz fix einmal rüberfliegen und dann komme ich so auf kurz und knapp hoffentlich dann im Stadion an, wenn es denn passieren sollte. Ist ja auch noch ein weiter Weg, aber ja.
Genau, in der Europa League ist es ja echt noch ein weiter Weg, aber es würde ja auf jeden Fall noch das Pokalfinale folgen. Ich habe mich ein bisschen geärgert, dass wir das Marathon-Tor zugelost bekommen haben, weil es natürlich mit diesem Bruch mittendrin ein bisschen doof ist. Fand es jetzt allerdings beim Kartenbestellen insofern ein bisschen schön, weil wir uns jetzt dafür entschieden haben, weil wir nicht so ganz sicher sind, wann so diese einzelnen Phasen dann reinkommen. Ich habe mir jetzt für G1 bis G5 eine Karte geholt, weil da einen hängenden Block hat und irgendwie die Sicherheit dann größer ist, dass man da reingeht, weil wahrscheinlich die meisten Leute, mich eingeschlossen, eigentlich lieber nah an diesen Fanszenenblöcken wären. Aber ich hoffe mal auch einfach, da wird so eine Stimmung sein wie gegen Werder, dass einfach alle Leute ultra Bock haben. Und es ist einfach auch schon krass, was für ein Run auf diese Karten ist. Und das hat nicht nur was damit zu tun, dass wir im Pokalfinale sind, sondern es hat auch was damit zu tun, dass ganz Leverkusen glaubt, dass wir das Ding auch holen und dass dieser Mannschaft einfach alles zuzutrauen ist. Und es gibt einen Menschen, dem wir dafür am allermeisten danken müssen und das ist meiner Meinung nach einfach Xabi Alonso, weil dieser Mann hat in Leverkusen ab jetzt Halbgottstatus und den wird er auch nie wieder verlieren.
Nee, auf gar keinen Fall. Und ich finde, es ist auch absolut, also einige Leute finden es vielleicht übertrieben. Ich finde, das ist absolut berechtigt. Ich fand es sehr cool, über die Xabi Alonso Allee zu fahren oder zu gehen und mich auf der Xabi Alonso Allee zu befinden. Es wurde jetzt auch bei einem Jugendzentrum ein Fußballplatz nach ihm benannt. Aber ich fände es cool, wenn die Stadt da wirklich irgendeine Straße oder so nach ihm benennen würde. Stell mal vor, was für ein Flex das wäre, wenn du auf der Xabi Alonso Straße wohnen würdest.
Ja, das würde auf jeden Fall, die Leute, die in dieser Straße aktuell wohnen, sollten auch dafür einstehen, weil das würde bestimmt den Immobilienwert erhöhen.
Ja, voll. Also, da muss man mal schauen, wie sich das alles entwickelt, aber also, ne, der ist ja nicht nur so von dem trainerischen, kann man das sagen, trainerischen, ich glaube nicht, von dem Trainer sein ist er ja nicht nur hervorragend, sondern auch so und so, wie er wirkt, auch von diesem Menschlichen, ne? Wie er redet, wie er auch mit den Fans interagiert, wie er, wenn du beim Training bist und mit ihm sprichst, wie er da ist. Also der ist ja wirklich zu jedem einfach nur nett.
Und der ist einfach wirklich ein am Boden gebliebener Typ. Und das in diesem Business nicht so einfach. Und wenn du dir dann überlegst, was der alles gewonnen hat,
ja,
das ist wirklich einfach nur absurd. Und dazu finde ich auch, hat er auch einfach,
ja,
der hat auch einfach ein super Timing und Gespür für alle Situationen. Du hast das eben gesagt mit dieser Vertragsverlängerung. Aber auch, dass er sich damals nach diesem, eigentlich, da hat das hier in dem Podcast jetzt nichts zu suchen, ich sag's jetzt, aber trotzdem nach diesem WM-Finale der Frauen zu diesem Riesenskandal da im spanischen Fußball mit diesem übergriffigen Präsidenten, dass er da auch ganz klar Kante bezogen hat, fand ich auch einfach total stark und bin da jemand, der über so jemanden in dem Business einfach total glücklich ist und dass der zu uns gefunden hat, da muss man natürlich jetzt auch nochmal Simon Rolfes und Fernando Caro loben, die dann natürlich auch irgendwie die Väter des Erfolges sind, aber für mich steht da niemand über Xabi Alonso und ich werde ihm mein Leben lang dankbar sein für das, was er uns seit seiner Amtsübernahme beschert hat und das fängt an mit dem Ding gegen Rom, was für mich damals der krasseste Stadionbesuch überhaupt war und der Sonntag hat das jetzt auf jeden Fall nochmal mehrfach getoppt und ja, es ist einfach geil. Danke, Xabi.
Ja. Ja, wirklich danke. Und dieser Moment, wenn er dann auch die Schale in die Hand nimmt, die echte und nicht diese Pappschale, die da hatten, musst du dir auch vorstellen, das ist seine erste richtige Profi-Station. Also so Profi-Profi-Station. Und also, er hat ja selber gesagt, er hat nicht damit gerechnet, so früh sowas zu schaffen, aber ne, auch mit den Transfers und der Mannschaft, es passt hier einfach. Man spricht mit ihm, welche Spieler er haben will und der hat hier die Ruhe, kann hier sich was aufbauen und er wird wirklich von jedem hier, glaube ich, einfach geliebt. So, eine Freundin von mir, die hat von ihrer Schwester zum Geburtstag eine Xabi Alonso-Pappfigur selber gebastelt bekommen. Kein Scheiß. Und der wird dann auf der Party mit durch die Gegend geschleppt. Grüße an Lena an der Stelle, die hier mit Xabi, also die Xabi Alonso zum Geburtstag bekommen hat. Auch ganz wild.
Ich bin auch am Sonntag vor dem Spiel extra noch alle Schalhändler abgeklappert, diese, weiß gar nicht, ist das eigentlich offiziell, dass die diese Schals da verkaufen dürfen?
Nein, ich glaube, das ist
Ramsch. Das habe ich schon mehrfach gefragt. Die werden auch immer teurer. Also ich weiß noch, früher konnte man die maximal für einen Zehner kaufen und du konntest immer verhandeln. Jetzt am Wochenende habe ich den Danke Xabi Alonso Schal für 15 Euro erstanden. Bin mir auch nicht so ganz sicher, inwieweit die Bildrechte daran haben, so da quasi, also ich glaube, bei den Augen ist irgendwas verändert, aber so quasi ein Recht, ist mir aber auch egal. Ich wollte unbedingt diesen Schal haben, als ich habe den irgendwann schon mal im Stadion gesehen und gedacht, krass, ich habe gar nicht mitbekommen, dass der Bayern Xabi Alonso Schal verkauft. Hat er ja auch nicht, weil es irgendwie von irgendwelchen Schalhändlern drumherum ist, muss ich unbedingt haben, weil ich bin wirklich diesem Mann einfach unendlich dankbar und glaube, damit können wir das Ganze hier auch abrunden, dass einfach Xabi Alonso aus Bayer Leverkusen für immer einen anderen Verein gemacht hat. Selbst wenn wir wieder fußballerisch in anderes verfallen, wir werden auf ewig ein Verein sein, der die Meisterschaft geholt hat.
Ja, und kleiner Tipp an alle Abiturienten. Ich glaube, dieses Jahr ist es ein bisschen zu spät, aber fürs nächste Jahr ist ein gutes Abi-Motto, ne? Xabi, so mit mehr Punkte als gedacht oder so. Habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gelesen. Nur als kleiner Tipp, ich würde es machen, wenn ich jetzt gerade Abi machen würde und ich würd mir auch das T-Shirt holen, mehrfach.
Wir gehen meisterlich, finde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen schön.
Ah ja, das ist gut. Das ist super.
So, ich glaube an der Stelle Deckel damit drauf machen. Wir werden uns irgendwann wahrscheinlich nochmal hören zu einer etwas gesitteteren Folge, wo wir dann vielleicht auch etwas nüchterner wieder auf die ganze Saison zurückblicken. Heute war das ja eher so ein emotionales Ding, unsere Meisteremotionen einmal auszuleben. Aber ich glaube, das tut allen gerade ganz gut. Ich werde die Folge auch ungeschnitten und sonst was jetzt gleich hochladen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe und das vor West Ham raus soll. Ich wünsche allen viel Spaß am Donnerstag. Allen, die ihre...
Viel Spaß in London, wenn ihr seid.
Genau, denen erst recht. Allen anderen, die jetzt irgendwie wieder zusammenkommen nach der Meisterschaft auch und dir natürlich auch. Dann hören wir uns hoffentlich bald wieder und
klar.
und nicht ins Halbfinale in der Europa League und holen den Pokal.
Ja, und nächstes Mal bin ich tatsächlich vorbereitet. Ich habe heute nichts vorbereitet und einfach Freihaus geredet, was man wahrscheinlich gemerkt ich hat. Auch. Egal.
Ja, wir haben Düsseldorf nicht vergessen. Das habt ihr euch eingebildet.
Nein. Ja, das war alles geplant.
Alles klar. Danke dir, Lara. Danke euch fürs Feedback. Gerne bei Twitter, Instagram und sonst irgendwas. Wir freuen uns drüber. Ihr werdet eh alles konsumieren, was rund um den Bayer gerade passiert, wie wir das alle machen. Und das ist auch, weil die Zeit, die wir jetzt gerade haben, die kommt mit den Emotionen, die wir gerade haben, auch nie wieder zurück. Ciao, ciao.
Genießt es und viel Spaß morgen. Bis dann.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.